Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 23 Uhr mit Wolfgang Berger. Das Bundesverwaltungsgericht hat Abschiebungen nach Griechenland für zulässig erklärt. Alleinstehende, gesunde und arbeitsfähige Migranten aus Drittstaaten dürfen dorthin zurückgeschickt werden. Aus der Nachrichtenredaktion Katrin Schirrwagen.
Wörtlich heißt es in der Urteilsbegründung, der Maßstab sei, ob den Menschen Brot, Bett und Seife zur Verfügung stünden. Zwar gäbe es Mängel im griechischen Aufnahmesystem, diesem Personenkreis drohe aber keine extreme Not. Die Richter wiesen damit die Klagen eines staatenlosen Mannes aus dem Gazastreifen und eines Somalias ab. Die Männer hatten in Griechenland Flüchtlingsschutz erhalten. Später reisten sie nach Deutschland weiter und stellten erneut Asylanträge. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte diese ab und ordnete die Abschiebung nach Griechenland an.
Der Bundesstaat Kalifornien hat wegen der weitreichenden Sonderzölle von US-Präsident Trump Klage eingereicht. Die Klage richtet sich neben anderen Regierungsmitgliedern auch gegen Trump selbst. Aus der Nachrichtenredaktion Henning Knipp.
Der kalifornische Gouverneur Newsom und der dortige Generalstaatsanwalt argumentieren, dass der Präsident mit der Einführung der neuen Zölle seine verfassungsmäßigen Befugnisse überschreitet. Die US-Verfassung sehe die Zuständigkeit für die Erhebung von Zöllen ausschließlich beim Kongress. Kalifornien für sich allein wäre als eigener Staat die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Besonders die Landwirtschaft und die technologiegetriebene Exportwirtschaft leiden unter den Sonderzöllen. Ein Großteil der chinesischen Importe wird über kalifornische Häfen in die USA eingeführt. Zudem ist der Westküstenstaat ein bedeutender Handelspartner für die Nachbarländer Mexiko und Kanada.
Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist am Flughafen Leipzig gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten haben, darunter 45 Kinder und Jugendliche. Dabei geht es um Menschen, die nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban als besonders gefährdet gelten. Alle Aufnahmeberechtigten hätten zuvor zahlreiche Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen. Der FC Bayern hat das Halbfinale der Fußball-Champions League verpasst. Bei Inter Mailand kamen die Münchner nur zu einem 2:2. Das Hinspiel hatten die Italiener mit 2:1 gewonnen. Auch Arsenal London steht nach einem 2:1 bei Real Madrid in der Runde der letzten vier. Das waren die Nachrichten. Und das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Osten meist trocken, im Westen gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter, Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Morgen im Osten länger heiter, im Westen zeitweise Schauer und einzelne Gewitter, 7 Grad in der Eifel bis 28 Grad an der Oder. Am Freitag örtlich Schauer bei 8 bis 22 Grad. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die A3 Würzburg Richtung Nürnberg ist zwischen Höchstadt Nord und Pommersfelden wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt sie über die U13. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Weißenberg und Kodersdorf 3 Kilometer Stau. A6 Heilbronn Richtung Nürnberg zwischen Neuendettelsau und Schwabach West 4 Kilometer Stau. Die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Dadurch ab Mahlsfeld 3 Kilometer Stau und die Umleitung führt über die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld West. Und A94 Passau Richtung München, der Tunnel Einhausung-Wimpersing wird gewartet und ist deshalb noch bis morgen früh gesperrt. Die Umleitung führt sie über die U26.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg von NDR Info. Ich bin Alex Franz, Ihnen einen schönen guten Abend. Gut 5 Jahre ist der Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland jetzt her und 3 Jahre lang hat die Weltgesundheitsorganisation über ein Pandemieabkommen verhandelt. Und am Ende ist es nun tatsächlich gelungen, mehr als 190 Länder dieser Erde zusammenzubringen. Eines ist sicher, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Rein statistisch betrachtet liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie und ich und alle anderen, die im Moment auf dieser Erde leben, es noch zu Lebzeiten wieder mit so etwas wie Corona zu tun bekommen, bei rund 38%. Da sollte man also möglichst gut vorbereitet sein.
Thank you, merci beaucoup. Thank you so much. I think you need a break now.
Ich denke, Sie brauchen jetzt eine Pause, sagte WHO-Generaldirektor Tedros, sichtlich erleichtert am frühen Morgen zu den sichtlich müden Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsländer, als der diplomatische Durchbruch nach über 3 Jahren endlich erreicht war.
Tonight marks a significant milestone.
Diese Nacht ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einer sichereren Welt, so Tedros. Wir feiern den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über einen Pandemievertrag. Es ist nicht nur ein diplomatischer Erfolg, sondern steht für eure Resilienz, Einheit und unerschütterliches Engagement für Gesundheit und Wohlergehen der Menschen überall auf der Welt.
To the health and well-being of people.
Mit dem Pandemievertrag soll Chaos wie bei Corona künftig verhindert und eine weltweit gerechte Verteilung von Schutzmaterial und Medikamenten sichergestellt werden. Es geht also um bessere internationale Zusammenarbeit bei der Prävention und der Reaktion auf drohende Pandemien. Christoph Benn, Direktor für globale Gesundheitsdiplomatie am Job-Lange-Institut in Genf.
Ja, ich glaube, was hier letzte Nacht passiert ist bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf, ist wirklich historisch. Was sich ändert, ist vor allem, dass dann irgendwo auf der Welt ein neuer Erreger auftritt. Dann müssen Länder die Informationen und die Daten sofort weitergeben. Das wird die Entwicklung von Impfstoffen, von Medikamenten extrem beschleunigen.
Für die historische Einigung waren viele Kompromisse nötig. Bis zum Schluss war vor allem der sogenannte Technologietransfer umstritten. Also inwieweit die Pharmaindustrie bereit ist, ihr Know-how zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen auch mit ärmeren Ländern zu teilen. Einzelheiten dazu sollen in einem Anhang des Vertrags geregelt werden, der noch ausgehandelt werden muss. Gesundheitsdiplomatie-Experte Christoph Benn ist zuversichtlich, dass die Pharmaindustrie letztlich zu Zugeständnissen bereit sein wird, damit auch ärmere Länder künftig besser versorgt werden können, auch wenn es verpflichtende Zusagen im Pandemievertrag noch nicht gibt.
Stellen wir uns mal vor, es gibt eine neue Pandemie, es bricht ein Virus irgendwo aus und die entwickeln etwas und sagen, aber nur für die reichen Länder. Ich glaube, das wird nicht mehr so durchgehen. Der öffentliche Druck wird sehr viel größer sein. Und dann kann man auf das Pandemieabkommen verweisen und sagen, aber wir haben uns doch geeinigt. Zwar nach gegenseitiger Absprache, aber wir haben uns geeinigt, dass das zur Verfügung stehen soll. Das wird anders sein als beim Beginn der Covid-Pandemie und hoffentlich mehr so wie am Beginn der AIDS-Pandemie, als es um dieselbe Frage ging.
Das Pandemieabkommen soll im Mai beim WHO-Jahrestreffen verabschiedet werden. Allerdings nur noch von 191 der 194 WHO-Mitgliedsländer, nachdem Argentinien, Paraguay und allen voran die USA ihren Austritt erklärt haben, was eine zumindest vorläufige Schwächung des Abkommens bedeutet.
Selbstverständlich wäre es sehr, sehr gut gewesen, wenn die USA auch dabei gewesen wäre. Nicht zuletzt für ihren eigenen Vorteil, denn sie werden jetzt auch nicht profitieren von diesem Informations- und Datenaustausch. Aber in der Tat, gleichzeitig verliert die Welt auch Zugang zu den Ressourcen, die die USA eindeutig hat. Aber es besteht natürlich schon die Hoffnung, dass dann die USA doch wieder dazukommt auch. Denn es ist eindeutig in dem Interesse jedes einzelnen Landes, hieran teilzunehmen. Es macht wirklich die Bevölkerung in allen Ländern sicherer.
Das Abkommen wird nur in den Ländern gelten, die es auch ratifizieren. Und nach wie vor stellt der Pandemievertrag unmissverständlich klar, bestimmte Pandemie-Maßnahmen wie Lockdowns oder Impfvorschriften kann und darf die WHO auch künftig nicht anordnen.
Das Pandemieabkommen der WHO, ein Bericht von Katrin Hondl. Und an dieser Stelle gibt es eine Gefahrenmeldung. Achtung, ein Falschfahrer auf der A10 nördlicher Berliner Ring, Dreieck Barnim, Dreieck Havelland zwischen Mühlenbeck und Kreuz Oranienburg kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A10 nördlicher Berliner Ring, Dreieck Barnim, Dreieck Havelland zwischen Mühlenbeck und dem Kreuz Oranienburg ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort in beiden Richtungen. Und wir kommen nun nochmal zurück zum Pandemieabkommen der WHO. Ilona Kickbusch ist die Leiterin des globalen Gesundheitsprogramms am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf. Und mein Kollege Tim Krohn hat sie gefragt, was in diesem Abkommen für sie der größte Schritt nach vorne ist.
Ja, der größte Schritt nach vorne in diesem Abkommen ist sicherlich, dass diese Forderung nach größerer Gleichheit in der Verteilung von Medikamenten, von Wissen, von Technologie, dass ja die ganzen Verhandlungen so stark dominiert hat, dass man hier tatsächlich erstens das anerkannt hat als Problem und zweitens, dass man an wirklich konkreten Lösungen gearbeitet hat. Nicht jeder hat gekriegt, was er wollte, aber man hat einen globalen Konsensus in diesen Fragen herstellen können.
Da muss ich gleich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn diese beiden Punkte, also die Forschung und Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen, und in dem Zusammenhang natürlich auch der Transfer, also von den Reichen zu den ärmeren Ländern dieser Welt. Da legt sich ja die Pharmaindustrie immer noch ziemlich quer. Also wenn es jetzt heißt, da müsse man die einzelnen Modalitäten nochmal extra aushandeln, heißt das nicht dann doch übersetzt, wenn es ernst wird, dann denkt am Ende eben doch nur wieder jeder erstmal an sich selbst?
Ja, das hängt natürlich sehr stark auch von den Mitgliedstaaten ab, aber selbst die afrikanischen Staaten haben jetzt am Ende der Verhandlungen gesagt, wir haben nicht alles gekriegt, was wir wollten, aber wir sind einen wichtigen Schritt vorangegangen und gerade das Weiterverhandeln ist ja das Wichtige. An sich, so als normaler Mensch, denkt man sich, naja, in 3 Jahren müssten die doch einen Konsens schaffen können, aber wirklich wichtige Verhandlungen dauern ja meistens noch sehr viel länger und diese sind sehr, sehr, sehr grundsätzlich. Und von daher also das Weiterentwickeln des sogenannten PAP-Systems, also der Zugangs- und Vorteilsausgleich, der geht ja weiter. Und hier wird sicherlich noch einiges gefeilt werden und auch hart verhandelt werden. Aber die Grundlagen hat man jetzt gelegt und das muss man doch anerkennen.
Also das heißt, man kommt auch nicht mehr so schnell wieder zurück. Also wird denn zumindest der moralische, der öffentliche Druck auf die Pharmakonzerne durch dieses Papier größer?
Das glaube ich schon. Ich meine, der war ja sowieso schon sehr stark und da hat es sowohl also von sehr vielen NGOs, von der Wissenschaft, von natürlich den Ländern des globalen Südens und schließlich auch von sehr vielen der öffentlichen Meinung, sag ich mal, hat es doch also sehr laute Stimmen gegeben, dass man hier sich nicht ganz so versteifen kann, wie es war. Und das hat dann doch gezeigt, dass auch dieser Aspekt, also auch freiwillig gewisse Prozentzahl der produzierten Medikamente oder Diagnostika oder Ähnliches zur Verfügung zu stellen, damit die WHO das dann auch verteilen kann, das ist doch immerhin in den Vertrag hineingekommen.
Wie ist das mit den Lieferketten, also mit Schutzmaterial, mit Medikamenten, Impfstoffen und so weiter?
Das ist wahnsinnig schwierig. Es ist ja jetzt so, dass beschlossen worden ist, dass die WHO hier an einem Netzwerk arbeitet für Lieferketten. Aber Sie wissen ja auch, wie geopolitisch inzwischen die Lieferketten sind. Und das hat natürlich jetzt auch die letzten Verhandlungen stark überschattet und vielleicht sogar deswegen auch zu einem Kompromiss gefunden, weil inzwischen mit der Androhung von Zöllen, dass man Lieferketten nur noch mit befreundeten Staaten macht, dass man globale Lieferketten nicht mehr anerkennen will, dass man WTO-Kompromisse auch nicht mehr anerkennen will. Also dass in dieser geopolitisch und auch handelspolitisch inzwischen so zerstrittenen Welt, dass man hier noch einen Kompromiss finden wollte, bevor es vielleicht also noch schlimmer wird.
Tja, wenn wir schon dabei sind, Frau Kickbusch, ja. Was bitteschön nützt uns so ein Abkommen, wenn nicht einmal die USA da mitmachen wollen?
Ja, das ist ja bei solchen Abkommen immer so eine Sache. Wir haben ja auch ein Rahmenabkommen für Framework Convention on Tobacco Control, also die Tabakkontrolle. Da hat die USA mitverhandelt, aber auch nicht ratifiziert. Trotzdem ist die USA eines der Länder mit den schärfsten Tabakgesetzen. Also es ist ja jetzt auch so, dieses Abkommen wird jetzt hoffentlich von der Weltgesundheitsversammlung, ja ohne die USA, gut geheißen. Dann müssen die Länder das ja ratifizieren. Also es ist noch ein Prozess und man wird ja sehen, was in den nächsten Jahren in den USA passiert. So ein Abkommen kann. Es muss von 60 Staaten ratifiziert werden, bevor es voll in Kraft tritt. Da kann politisch noch sehr viel geschehen.
Karl Lauterbach, der hatte in seinem Statement ja ein nicht so ganz unwichtiges Verb benutzt. Er sagte, dass er damit rechne, dass wir für die nächste Pandemie besser vorbereitet sein können. Dieses Können, würden Sie das auch sagen oder würden Sie das sogar streichen? mit diesem Abkommen?
Ja, das Abkommen an sich will die Länder dazu bewegen und verpflichten, dass sie sich besser vorbereiten. Und sobald sie das ratifizieren, dann verpflichten sie sich auch dazu. Also von daher, wenn die nächste Pandemie morgen kommt, glaube ich nicht, dass wir schon sehr viel besser vorbereitet sind. Aber wenn sie in ein paar Jahren kommt, dann würde ich schon zustimmen, dass wenn die Länder agieren, wenn ein Parlament das ratifiziert hat, dann muss die jeweilige Regierung das wirklich umsetzen, damit man diese internationale Verpflichtung erfüllt.
Soweit die Einschätzungen von Ilona Kickbusch. Sie leitet das globale Gesundheitsprogramm am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf. 23.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Fast auf den Tag genau 2 Jahre ist es her, dass Deutschland die letzten 3 Atomkraftwerke vom Netz genommen hat. Was bleibt, ist der Atommüll. Für den schwach- und mittelradioaktiven Müll gibt es eine Lösung. Schacht Konrad in Salzgitter, seit mehreren Jahrzehnten wird gebaut. Es ist ein Jahrhundertprojekt. In wenigen Jahren sollen die ersten Atommüllbehälter in den Schacht gelangen. Doch eine exklusive Recherche von NDR und BR zeigt nun, das könnte scheitern. Katharina von Schurtschenthaler und Philipp Kunschner berichten.
Wo sind wir gerade? Zweite Sohle, 850 Meter Tiefe.
In der Schachtanlage Konrad im niedersächsischen Salzgitter. Mit Henning Hofmann von der Bundesgesellschaft für Endlagerung sind wir mit dem Grubenfahrstuhl in die Dunkelheit gefahren. In das Bergwerk, das umgebaut wird zum bislang einzig genehmigten Atommüllendlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle.
Und jetzt gehen wir gemeinsam ein Stück geradeaus.
Ein schier nicht enden wollendes Netz an Schächten und Tunneln, 40 Kilometer lang, bis zu 30 Grad warm. Anfang der 30er Jahre sollen hier Atommüllcontainer ankommen, die gerade noch in Zwischenlagern in ganz Deutschland verteilt sind. Doch mehrere Experten zweifeln an diesem Zeitplan. Eine Analyse, die BR und NDR zugespielt wurde, kommt zum Schluss: Konrad kann nicht in Betrieb gehen. Der Verfasser ist der Physiker Bruno Tomauske. Er war lange beim Bundesamt für Strahlenschutz tätig, hat das Endlager Konrad vor mehr als 20 Jahren zur Genehmigung gebracht und sagt jetzt:
So wie es im Augenblick ist, wird Konrad nicht kommen.
Das Problem, das Wasserrecht. Und dabei geht es nicht um die radioaktiven Stoffe, sondern um andere, die zwar nicht strahlen, aber für das Grundwasser schädlich sein können. Zum Beispiel Platin, Quecksilber oder Asbest. Insgesamt 94 Stoffe und Stoffgruppen, die in Behältern mit Atommüll immer wieder enthalten sind. Um eine Verunreinigung des Grundwassers auszuschließen, hat das Land Niedersachsen vor über 20 Jahren strenge Grenzwerte eingeführt. So streng, dass nur ein Bruchteil der 300.000 Kubikmeter eingelagert werden könnte. Das hat die Betreibergesellschaft erkannt und Änderungen vorgenommen. Aus Sicht von Experten wie Bruno Tomauske massive Änderungen.
Dazu braucht man in der Regel ein Genehmigungsverfahren, wo man begründet, weswegen höhere Mengen eingelagert werden können. Ein solches Genehmigungsverfahren wurde nicht angestrengt.
Das dauert laut Experten mindestens 10 Jahre. Aber wenn die ersten Container in wenigen Jahren eingelagert werden sollen, warum wurde bisher nichts unternommen? Das wollen wir von der zuständigen Betreiberin wissen, der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit Sitz in Peine, nur 25 Kilometer vom Schacht Konrad entfernt. Im ARD-Interview räumt Geschäftsführerin Iris Grafunder ein:
Es könnte sein, dass wir dort eine neue gehobene wasserrechtliche Erlaubnis brauchen oder im Änderungsverfahren die jetzige verändern können.
Auf Nachfrage, dass der Starttermin Anfang der 30er Jahre nicht mehr zu halten sei, gibt sie zu:
Umso nötiger ist es, dass wir jetzt anfangen. Noch weiter schieben bringt keinen Sinn aus meiner Sicht.
Zurück in fast 1000 Metern Tiefe, im Herzstück, wo die Behälter mit Atommüll nach und nach eingelagert werden sollen. Aktuell aber ist kein einziger Behälter genehmigt. Das steht sogar in einem offiziellen, öffentlich zugänglichen Papier der Entsorgungskommission, einem Beratungsgremium des Bundesumweltministeriums. Trotz ungelöster Probleme, in Konrad wird weiter gebaggert. Gesamtkosten planmäßig 5,5 Milliarden Euro, zum Teil Steuergelder. Währenddessen stapelt sich der Atommüll in den Zwischenlagern oft dort, wo die Kernkraftwerke zurückgebaut werden, etwa am Standort Isar in Bayern. Und mancherorts droht ohne ein Endlager schon bald der Kollaps.
Die Einlagerung von Atommüll im Schacht Konrad verzögert sich. Informationen dazu waren das von Katharina von Schurtschenthaler und Philipp Kunschner. Wer in den USA offen den Präsidenten kritisiert, dem wird unter Umständen das Leben schwer gemacht. Das erlebt auch gerade die renommierte Elite-Universität Harvard in Cambridge bei Boston. Sie hatte sich gegen Forderungen der Trump-Regierung gestellt und die reagiert jetzt und legt die Fördergelder auf Eis. Zur Begründung heißt es, die private Uni missachte Bürgerrechte und setze sich nicht ausreichend genug gegen Antisemitismus ein. Außerdem wolle sie eine Reihe von Forderungen der Regierung nicht erfüllen. Ulrich Ückerseifer schildert, wie in den USA auch die Wissenschaft ins Visier des Präsidenten gerät.
Donald Trump gegen die Uni Harvard. Dieser Konflikt zeigt beispielhaft den politischen und kulturellen Kampf, der gerade in den USA läuft. Für die Republikaner ist klar, die Unis sind weit links und tun zu wenig gegen Antisemitismus. Wenn Sie sich ansehen, was von Harvard verlangt wurde, Schutz jüdischer Studenten und sicherstellen, dass die EI-Programme abgeschafft werden, das machen Sie nicht. Darum hat Präsident Trump sofort entschieden, 2 Milliarden einzufrieren. So die republikanische Politikerin Elise Stefanik auf dem Sender Fox News, dem Sprachrohr der Rechten. Die EI? Das steht in den Vereinigten Staaten für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion. Konkret geht es um die Forderung der Regierung, die Zulassung von Studenten und die Einstellung von Mitarbeitern nach Diversitätskriterien zu beenden. Das hatte der Präsident der Uni abgelehnt, woraufhin die Regierung die gut 2 Milliarden Dollar eingefroren hat und ein Drittel des Jahresetats. Die Regierung verknüpft den Vorwurf des Antisemitismus mit dem Versuch, mehr Kontrolle über aus ihrer Sicht linke Universitäten zu bekommen. Geht gar nicht, entgegnet Andrew Crespo, Juraprofessor der Uni Harvard.
I think it's dangerous to Harvard and I think it's dangerous to our entire country.
Es ist gefährlich für Harvard und das ganze Land. Universitäten angreifen ist einer der ersten Schritte für autoritäre Systeme. Wenn Sie den Charakter eines Landes fundamental ändern wollen, seine Demokratie angreifen, dann attackieren Sie die Gerichte, die Presse, Anwälte und Sie greifen die Universitäten an.
Character and DNA as a democracy. You attack its courts, you attack its press, you attack its legal profession and you attack its universities.
Und aus Sicht von Harvard-Professor Andrew Crespo schadet Trump auch dem eigenen Land.
Most of this funding goes to our research and science aspects of the university.
Die meisten Bundesmittel gehen in die Forschung der Universität, wo wir zum Beispiel neue Medikamente erforschen. Das ist die zentrale Partnerschaft zwischen der Universität und der Regierung. Das hat den USA geholfen, weltweit führend in vielen wissenschaftlichen Bereichen zu sein, vor allem in der Medizin. Wenn diese Partnerschaft beendet wird, trifft das jeden im Land und jeden auf der Welt.
Fighting pandemics. These are research partnerships that are part of a 70-year relationship between our federal government and our leading research universities. And he's trying to pull the rug out from that. And that's not just going to hurt Harvard. That's going to hurt everyone in our country and everyone in the world.
Die Universität von Harvard gilt als die reichste Uni der Welt mit einem Stiftungsvermögen von 50 Milliarden Dollar. Die jetzt eingefrorenen Gelder entsprechen in etwa den Einnahmen, die die Uni mit diesem Vermögen in einem Jahr erwirtschaftet. Ex-Präsident Barack Obama rät der Uni deshalb, nicht nachgeben, lieber auf die Bundesmittel verzichten. Donald Trump gegen die Uni Harvard. Fortsetzung folgt, ganz bestimmt.
Ulrich Ückerseifer berichtete hier in der ARD-Infonacht um 23.23 Uhr. Bauen in Bayern wird von Jahr zu Jahr teurer, für viele schlicht und ergreifend nicht mehr bezahlbar. Zumindest nicht ohne finanzielle Unterstützung. Deshalb wird immer mehr gefordert, dass die Kommunen bauen, um dem Wohnraummangel entgegenzuwirken. Der Freistaat hat sich lange damit gebrüstet, hier für Unterstützung zu sorgen. Allerdings ist das Geld jetzt aus, wie Eva Eichmann berichtet.
Anzing im Landkreis Ebersberg. Auf diesem Grundstück will die Gemeinde bauen. Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten, sagt Bürgermeisterin Katrin Alte.
Wir wollten hier auf diesen 2.500 Quadratmetern, die über 2 Millionen Euro wert sind, 24 preisgünstige Wohnungen bauen. Für die Bürgerinnen und Bürger in Anzing, für Auszubildende, junge Leute, die bei uns in der Feuerwehr sind, für Grundschullehrer, für alle, die eine bezahlbare Wohnung suchen.
Alles soweit vorbereitet. Spatenstich sollte im Herbst sein. Eigentlich.
Wir sind sehr weit in den Planungen, wir sind eigentlich fertig. Unsere Ausschreibungsunterlagen liegen versandbereit vor. Leider kam vor 14 Tagen der Brief von der Regierung von Oberbayern, dass der vorzeitige Maßnahmenbeginn nicht genehmigt. Das heißt, wir können nicht bauen, weil kein Geld im Fördertopf ist.
Ganz ähnlich die Lage im benachbarten Poing. Auch hier baut die Kommune. Ein Teil ist fast fertig. Für den nächsten Bauabschnitt gilt seit Dezember ein Baustopp. Völlig überraschend, genauso wie in Anzing. Die Bürgermeisterin ist sauer.
Wir können Stand heute nicht bauen und wir hoffen jetzt, dass sich da noch was ändert, dass neue Förderungen kommen oder zumindest die Information, wie es jetzt weitergeht.
Gerade im Speckgürtel der Stadt München werden diese Wohnungen dringend gebraucht, denn reguläre Mietpreise sind für viele Menschen gar nicht mehr zu bezahlen. 2024 und 2025 hat Bayern jeweils rund 1,1 Milliarden Euro bereitgestellt, um sozialen Wohnungsbau in den Kommunen zu unterstützen. Dass davon nichts mehr übrig ist, das hat jetzt viele kalt erwischt. Auch Landrat Robert Niedergesetz ist entsetzt. Die Wohnungsnot gerade rund um München sei groß, sagt er.
Es stellt uns vor große Herausforderungen. Wir bekommen für Menschen, die diesen Wohnraum dringend brauchen, für Menschen, die unsere Gesellschaft organisieren, die auch hart arbeiten, aber eben nicht so viel verdienen, dass sie sich auf dem freien Markt hier Wohnraum leisten können, brauchen wir dringend Wohnraum. Und jeder Monat oder jedes Jahr, das ins Land zieht, ohne bezahlbaren Wohnraum wird schwierig werden.
Die Anzinger Bürgermeisterin hat gemeinsam mit dem Landrat einen offenen Brief an Bauminister Bernreiter geschrieben. Sie versuchen auf allen Kanälen auf die finanzielle Lage aufmerksam zu machen. Bayern habe in den vergangenen beiden Jahren auf Rekordniveau den Wohnungsbau gefördert, sagt Christian Bernreiter. Aber jetzt seien die Fördertöpfe leer, muss er einräumen.
Wir schauen uns das an, was wir machen können, jeden Einzelfall. Schauen wir, ob wir da helfen können. Aber ansonsten muss ich auf den neuen Doppelhaushalt 26/27 verweisen und dann wissen wir auch, was vom Bund zur Verfügung steht.
Ob es im kommenden Jahr wieder Fördermittel geben wird, ist also noch völlig offen und damit auch, wann die geplanten Wohnungen in Anzing und Poing gebaut werden können.
In Bayern sind die Fördertöpfe leer und den Kommunen fehlt das Geld für den sozialen Wohnungsbau. Eva Eichmann berichtete.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib. Am Ende hat es nicht gereicht für den FC Bayern. Die Münchner sind im Viertelfinale der Fußball-Champions League an Inter Mailand gescheitert. Nach einem 1:2 im Hinspiel schafften die Bayern in einem packenden Spiel in Mailand nur ein 2:2. Die Einzelheiten aus dem San Siro hat Taufik Khalil.
Raus und aus, die letzte Ausfahrt für den FC Bayern auf der Road to Munich, wo das Champions League-Finale steigt in diesem Jahr. Heißt San Siro Stadion Mailand. 2:2 am Ende. 2:1 im Hinspiel in München verloren, 2:2 in Mailand. Das reicht am Ende nicht. Mailand setzt sich mit 4:3 durch. Keine Tore in der ersten Hälfte, dann Harry Kane. Große Hoffnung in der 52. Minute mit dem 1:0. Aber die Italiener nur 6 Minuten später doppelt stark. Erst Lautaro Martinez, dann Benjamin Pavard. Die Italiener sind 2:1 vorne. Eric Dier 2:2. Die Münchner mit besten Möglichkeiten am Schluss schaffen es nicht. Sind traurig, sind geschlagen. Inter spielt gegen Barcelona. Ja, und der FC Bayern muss die Tränen trocknen.
Ein bitteres Aus also für die Bayern und noch etwas steht fest beim Champions League Finale. In München wird kein deutsches Team dabei sein, denn die Münchner waren der letzte deutsche Vertreter im Wettbewerb. Das eine Halbfinale Inter Mailand gegen Barcelona, im anderen stehen sich Paris Saint-Germain und Arsenal gegenüber. Die Londoner gewannen beide Spiele gegen Real Madrid, das Hinspiel zu Hause 3:0 und nun auch das Rückspiel in Madrid mit 2:1. Wir schauen in die Handball-Bundesliga. Dort haben die Füchse Berlin einen wichtigen Sieg auf dem Weg zu einer möglichen deutschen Meisterschaft eingefahren. Der Spitzenreiter gewann das Spiel beim Verfolger THW Kiel mit 36:34. Die Kieler liegen damit nun 6 Punkte hinter den Füchsen und müssen ihre Meisterambitionen wohl begraben. Die Berliner hingegen festigen die Tabellenführung und Torwart Lasse Ludwig sieht sein Team auf einem guten Weg Richtung Titel.
Ja, momentan sind wir Erster. Trotzdem schauen wir von Spiel zu Spiel. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Jetzt kommt Hannover, dann haben wir auch noch eine schwere Champions-League-Aufgabe mit Aalborg. Aber momentan sieht es ganz gut aus.
Aber es gibt ein paar Teams, die Füchse noch einholen wollen, darunter der SC Magdeburg. Die Magdeburger haben 3 Spiele weniger, können aber bei 3 Siegen bis auf einen Punkt an Berlin heranrücken. Und ihre Hausaufgaben gegen den Tabellenelften Stuttgart haben sie gemacht mit einem klaren 31:20. Aus Magdeburg, Frank Martin.
Am Ende gab es dann doch diesen erwartet deutlichen Heimerfolg im Nachholspiel gegen den TBV Stuttgart für den SC Magdeburg, den Titelverteidiger in der Handball-Bundesliga. 31:20 gewinnt der SC Magdeburg vor ausverkauftem Haus. Im ersten Durchgang allerdings hatten die Magdeburger eine Viertelstunde lang Probleme. Stuttgart hielt gegen. Zur Halbzeit allerdings führte der SC Magdeburg bereits mit 3 Toren, 14:11. Im zweiten Durchgang lief es dann noch viel, viel besser für die Magdeburger. Und spätestens in der 48. Minute beim 23:17 war die Partie zugunsten der Magdeburger entschieden. Am Ende gewinnt Magdeburg 31:20. Erfolgreichster Werfer Matthias Musche mit 7. 7 Toren. Magdeburg schlägt Stuttgart 31-20 und sammelt weiter wichtige Punkte im Kampf um die Titelverteidigung.
Ein Team, das seinen Titel nicht verteidigen wird, ist der MTV Stuttgart. Die Volleyballerinnen verloren zu Hause mit 1-3 gegen den Dresdner SC und verpassen damit den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Die Dresdnerinnen treffen im Endspiel auf den Rekordmeister Schwerin.
Die wichtigsten Meldungen vom Sport waren das zusammengefasst von Max Seib.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Juliette Groß. Bestimmte Migranten aus Drittstaaten dürfen nach Griechenland abgeschoben werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
Wer alleinstehend, gesund und arbeitsfähig ist, darf trotz Mängeln im griechischen Aufnahmesystem zurückgeschickt werden. Diesen Menschen drohe dort keine extreme Not, so das Gericht. Der Maßstab sei, ob ihnen Brot, Bett und Seife zur Verfügung stünden, hieß es. Ein staatenloser Mann aus dem Gazastreifen und ein Somalier waren über die Türkei nach Griechenland eingereist und erhielten eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Später reisten sie nach Deutschland weiter und stellten erneut Asylanträge. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte diese ab und ordnete die Abschiebung zurück nach Griechenland an.
Das Bundesumweltministerium sieht den Zeitplan für das Atommülllager Schacht Konrad in Salzgitter nicht in Gefahr. Es reagierte auf Recherchen von Norddeutschem und Bayerischem Rundfunk, wonach wasserrechtliche Genehmigungen nicht ausreichend sind und zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme führen dürften. Aus Berlin Jan Zimmermann.
Auch die für den Prozess verantwortliche Bundesgesellschaft für Endlagerung teilte mit, dass Konrad in den frühen 2030er Jahren seinen Betrieb aufnehmen soll. Ein Sprecher des niedersächsischen Umweltministeriums bestätigte ebenfalls, dass der bisherige Zeitplan weiter gelte. Aber Verzögerungen seien nicht ausgeschlossen. Schon in der Vergangenheit habe es viele Verzögerungen gegeben. Beim Schacht Konrad handelt es sich um ein stillgelegtes Eisenerzbergwerk in Salzgitter, in das in Zukunft schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert werden sollen.
Verbraucherinnen und Verbraucher können spätestens zum Jahreswechsel mit geringeren Strompreisen rechnen. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jung sagte der Augsburger Allgemeinen, man werde mit der Senkung von Stromsteuer und Netzentgelten einen unbürokratischen Weg der Entlastung einschlagen. Dies werde spätestens mit Beginn des Jahres 2026 komplett umgesetzt. Seinen Worten zufolge wird eine vierköpfige Familie, die durchschnittlich Strom verbraucht, um 175 bis 200 Euro entlastet. Tausende Palästinenser haben im nördlichen Gazastreifen gegen die islamistische Hamas und den Krieg gegen Israel protestiert. Augenzeugen sprachen von einer der größten Protestaktionen seit Jahren in dem Küstenstreifen. Viele Demonstranten schwenkten weiße Flaggen und forderten ein Ende der Kämpfe. Bei erneuten Attacken des israelischen Militärs kamen nach Angaben der Hamas innerhalb eines Tages wieder mehr als 20 Menschen ums Leben. Israel erklärte erneut, die Angriffe hätten Mitgliedern der Terrororganisation gegolten. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Osten meist trocken, im Westen gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter, Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Morgen im Osten länger heiter, im Westen zeitweise Schauer und einzelne Gewitter, 7 Grad in der Eifel bis 28 Grad an der Oder. Am Freitag örtlich Schauer bei 8 bis 22 Grad. Am Samstag im Norden wechselhaft, im Süden mehr Sonne, 11 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst die Entwarnung auf der A10, nördlicher Berliner Ring, Dreieck Barnim, Dreieck Havelland. Kein Falschfahrer mehr zwischen Mühlenbeck und dem Kreuz Oranienburg. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die A2 Berlin Richtung Hannover ist zwischen dem Kreuz Magdeburg und Bornstedt ebenfalls gesperrt. Die A3 Würzburg Richtung Nürnberg ist zwischen Höchstadt Nord und Höchstadt Ost wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt sie dort über die U15. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Weißenberg und Kodersdorf 3 Kilometer Stau. Die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Dadurch ab Mahlsfeld 3 Kilometer Stau. Die Umleitung führt über die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld West.
Und A54 Passau Richtung München. Der Tunnel Einhausung-Wimpasing wird gewartet und ist deshalb noch bis morgen früh gesperrt. Die Umleitung führt dort über die U26.
Die ARD-Infonacht.
Heute Abend mit Alex Franz. Hallo. Ein Arzt, der Patientinnen und Patienten eines Pflegedienstes Medikamente verabreicht, die zu ihrem Tod führen. Und der anschließend in einigen Fällen auch noch Feuer legt, um seine Spuren zu verwischen. Das ist der Verdacht gegen einen Palliativmediziner aus Berlin. Seit dem vergangenen Sommer sitzt der 40 Jahre alte Mann in Untersuchungshaft. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordverdachts in 15 Fällen gegen den Mediziner erhoben. Mehr dazu von Tabea Kunze.
Der Mann wurde im vergangenen Sommer festgenommen. Damals ging es um 4 Patientinnen, die er getötet haben sollte. Doch die Behörden ermittelten weiter, prüften knapp 400 Patientenkontakte des Mannes. Bei insgesamt 95 Fällen ergab sich ein Anfangsverdacht, erklärt Staatsanwaltssprecher Sebastian Büchner.
Von diesen 95 Fällen hat sich dann der Anfangsverdacht in 5 Fällen jedenfalls nicht erhärtet. In 15 Fällen hat er sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft jedenfalls so weit erhärtet, dass wir jetzt diesbezüglich Anklage erhoben haben.
Und die Ermittlungen sind längst nicht abgeschlossen. Rund 75 Fälle würden laut Staatsanwaltschaft noch geprüft. Dabei würden auch Leichen exhumiert und rechtsmedizinisch untersucht, sagt Sprecher Büchner.
Erhoffen tun wir uns, dass keine weiteren Todesfälle dazukommen. Wir können es aber tatsächlich im Augenblick eben auch nicht ausschließen. Es war jetzt erforderlich, erstmal diese 15 Fälle, bei denen jetzt schon der hinreichende Tatverdacht bestand, zur Anklage zu bringen, weil sich der Beschuldigte eben auch in Untersuchungshaft befindet und dann die Verfahren besonders beschleunigt werden müssen.
Seit August vergangenen Jahres sitzt der Beschuldigte in Haft. Zu den Vorwürfen geäußert hat sich der 40-Jährige bisher nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke und niederen Beweggründen vor. Sprecher Büchner erklärt warum.
Letztlich haben wir jetzt die Mordmerkmale der Heimtücke, weil eben die Arg- und Wehrlosigkeit der Patientinnen ausgenutzt wurde, die sich also keines Angriffs versahen und entsprechend auch nicht irgendwie dem etwas entgegensetzen konnten. Und die sonstigen niedrigen Beweggründe sind quasi so eine Art Auffangmordmerkmal. Das könnte zum Beispiel Todesengel-Fantasien des Beschuldigten sein in einer solchen Konstellation oder ähnliches.
Die 15 Taten, die in der Anklage aufgeführt werden, soll der Mann zwischen 2021 und 2024 in Berlin begangen haben. Als Mitarbeiter eines Pflegedienstes soll er seinen Patienten ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht haben. Diese Patienten, laut Staatsanwaltschaft zwischen 25 und 94 Jahre alt, hätten sich zum Tatzeitpunkt nicht in einer akuten Sterbephase befunden. Aufgefallen war der Mann, weil er in den Wohnungen der Opfer Brände gelegt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er so seine Taten vertuschen wollte. Zum möglichen Strafmaß äußerte sich die Staatsanwaltschaft so.
Letztlich wird, wenn sich dieser Tatvorwurf bewahrheiten sollte, für jede einzelne Tat wohl eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgeworfen werden. Und das Gericht wird dann auch noch klären müssen, ob aufgrund einer bestimmten Anzahl von Fällen hier auch von einer besonderen Schwere der Schuld auszugehen ist. Das würde dann bedeuten, dass eine vorzeitige Haftentlassung ausgeschlossen ist.
Sollte bei dem Angeklagten eine fortdauernde Gefährlichkeit festgestellt werden, droht ihm eine anschließende Sicherungsverwahrung. Wann der Prozess vor dem Berliner Landgericht beginnt, ist noch nicht bekannt.
Tabea Kunze berichtete.
Wirtschaft.
Die Zollpolitik von US-Präsident Trump hat massive Auswirkungen auf den internationalen Handel. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung der Welthandelsorganisation hervor. Allerdings verläuft die Entwicklung des Warenhandels regional sehr unterschiedlich. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Die Aussichten sind düster. Mindestens um 0,2% wird das Welthandelsvolumen in diesem Jahr schrumpfen. Das ist die Prognose der WTO.
Das hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so dramatisch an, ist aber doch fast 3 Prozentpunkte weniger, als es ohne die neuen Zollmaßnahmen gewesen wäre.
So WTO-Chefökonom Ralf Ossar. Ohne den von der Trump-Regierung angezettelten Zollstreit wäre laut WTO also ein Wachstum von bis zu 2,8% drin gewesen. Besonders schwer trifft es Nordamerika, also Kanada und die USA. Dort dürften die Exporte dieses Jahr um 12,6% zurückgehen. Bei den Importen sagt die WTO-Analyse ein Minus von 9,6% voraus. Und chinesische Exporte in die USA gehen demnach um 77% zurück. Weniger dramatisch sind die Folgen für Europa. Die WTO erwartet nur einen leichten Rückgang, ein Wachstum von +1% bei den Exporten und +1,9% Importe. Aber klar ist, das Hin und Her im Zollstreit und die damit verbundene allgemeine Unsicherheit werden auch in Europa und Deutschland zu spüren sein. Ralf Osser.
Also ich denke, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Europa anschaue oder auch Deutschland anschaue, gibt es zwei Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist natürlich, dass es schwieriger wird, Güter in die USA zu exportieren, zum Beispiel Autos, dadurch, dass da jetzt 25% Zölle erhoben werden. Andererseits ist ein wichtiges Thema für Europa, aber auch die möglichen Umlenkungseffekte, dass jetzt chinesische Exporte, die in die USA gegangen wären, jetzt eben nach Europa kommen.
Die hohen US-Zölle auf Produkte aus China werden zu mehr chinesischen Exporten in andere Länder und Regionen führen. Die WTO geht davon aus, dass China 6% mehr Waren nach Europa exportieren wird. Umgekehrt ergeben sich aber auch neue europäische Exportchancen in die USA, heißt es, wenn chinesische Hersteller dort weniger präsent sein werden. Die WTO-Prognose ist eine Momentaufnahme, ausgehend von der vorläufigen Aussetzung der zuvor angekündigten US-Sonderzölle für viele Länder. Sollte die Trump-Regierung diese Zölle aber umsetzen, dann ist laut WTO ein Schrumpfen des Welthandels um 1,5% denkbar.
Erste Priorität ist jetzt erstmal, dass man versucht, den aktuellen Handelskonflikt zu begrenzen, dass er sich nicht auch noch auf andere Länder ausweitet.
So WTO-Chefökonom Ralf Osser.
Ich denke, es ist ganz wichtig zu verstehen, der Handel zwischen USA und China macht nur ungefähr 3% des Welthandels aus. Amerikanische Importe ungefähr 13% der weltweiten Importe. Das heißt, 87% des Welthandels, wenn man so will, findet immer noch im Rest der Welt statt. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, da jetzt dafür zu sorgen, dass der regelbasierte Handel Fortbestand hat.
Ein Bericht von Katrin Hondel. Und wir blicken jetzt nach Houston. Dort hat gestern das Weltfinale, beziehungsweise dort hat heute das Weltfinale eines Roboterwettbewerbs begonnen. Mit dabei ist auch ein Schülerteam vom Königin-Katharina-Stift-Gymnasium in Stuttgart. 9 Schülerinnen und Schüler und ihr Lehrer, der außerdem auch noch gerade zu Deutschlands bestem Lehrer gewählt wurde. Jakob Kuckenberg berichtet.
Am 14. April ging es los. Die Robotik AG ist mit ihrem Lehrer von Stuttgart aus nach Houston geflogen zur First Tech Challenge. Für die Schülerinnen und Schüler des Königin-Katharina-Stift-Gymnasiums ist es nicht der erste Wettbewerb. Manche sind schon 4 Jahre in der AG und auf europäischem Parkett erfolgreich gewesen. In diesem Jahr sollte es auf jeden Fall nach Amerika gehen, erzählt Lehrer Werner Fick.
Das Ziel von gerade diesem Team von Robotic Tech Frogs, die haben sich eigentlich schon am Anfang vom Schuljahr vorgenommen, die wollen, wenn es irgendwie möglich ist, dieses Jahr das Weltfinale erreichen. Wir haben schon bei jedem Wettbewerb, wo wir mitgemacht haben, den ein oder anderen Pokal gekriegt. Also da gibt es ja Pokale für Teamwork, für Design, für die Programmierung, in alle Kategorien dann wirklich gut zu sein. Das haben sie jetzt dieses Jahr wirklich dann auf den Punkt gebracht.
Das Talent der Stuttgarter Schüler wurde belohnt mit einem Finale in den USA. Dafür mussten sie einen besonderen Roboter bauen.
Dieses Jahr ist das Oberthema Untersuchung der Tiefsee. Und die mussten jetzt einen Roboter bauen, der so kleine Plastikquader aufsammelt, Proben von der Tiefsee nimmt und die entweder aufnimmt und in ein Körbchen schmeißt oder an so einer Stange aufhängt. Je höher, desto besser.
Bauen und Programmieren, das machte das Team alleine, ohne die Hilfe des Lehrers. Was müssen Schülerinnen und Schüler denn mitbringen, um teilnehmen zu können?
Zunächst einmal Interesse und freie Zeit. Wer jetzt nur zeichnen kann und das gut, ist da genauso aufgehoben wie jemand, der jetzt programmieren und perfekt bauen kann. Und wir haben jetzt mittlerweile 3 3D-Drucker an der Schule. Die drucken die Teile zum Teil selber aus und damit man das ausdrucken kann, muss man sie zuerst mit CAD-Designern. Und auch das ist dann was sich die Schüler zum größten Teil selber beibringen.
Das Team aus Stuttgart hat auch beachtliche Konkurrenz. Mehr als 260 Teams machen mit in Houston und die brauchen viel Platz. Deshalb findet der Wettbewerb im George R. Brown Convention Center statt.
Das ist ein gigantisches Tagungszentrum, also unter drin, wo dann die First Robotics Challenge drin ist, also die richtig große Roboter dann. Da können sie auch ein komplettes Basketballspiel mit kompletter Zuschauerbühne drin veranstalten. Also das ist eine Riesenarena.
Der ganze Trip ist aber nicht billig, sagt Lehrer Werner Fick.
Wir zahlen jetzt für ein Flugticket über 1600 Euro. Also in Summe brauchen wir gute 30.000 Euro. Also von der Schule selber gibt es gar nichts, von der Stadt gibt es auch nichts. Wir haben halt jetzt Sponsoren, Stiftungen, Firma angeschrieben. Das war jetzt Aufgabe von den Schülern in den letzten 2 Monate.
Und dass sich die Investition gelohnt hat und sie mit einer Trophäe im Gepäck zurückfliegen, dafür werden die Robotic Tech Frogs aus Stuttgart alles geben beim Weltfinale in Texas.
Stuttgarter Schüler sind bei einem Roboterwettbewerb in Houston mit dabei, Jakob Kuckenberg berichtete. 11:45 ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht.
Wem der Klimawandel bisher noch zu abstrakt erschien, der wird womöglich bald ganz konkrete Erfahrungen damit machen können oder müssen. Denn die Folgen des Klimawandels sind inzwischen auch beim Einkaufen zu spüren. Bananen zum Beispiel werden teurer, weil es im Hauptanbaugebiet Costa Rica wärmer wird. Orangen aus Brasilien werden weniger und kleiner. Und auch Schokolade wird teurer, wegen der Klimaveränderungen, wie Martin Thiel aus der ARD-Wissenschaftsredaktion berichtet.
Auf Müslipackungen mit Schokostückchen stehen schon Hinweise. Weniger Inhalt zum gleichen Preis, weil der Kakao teurer geworden ist. Der Grund: in den Kakaoländern Südamerikas und Westafrikas, von Bolivien, Kolumbien bis Ghana, sorgt der Klimawandel für preistreibende Ertragsausfälle. Kakao ist empfindlich. Zu heiß, zu feucht, zu wenig Regen, zu viel Wind ist alles nichts. Pilze und Schädlinge machen sich breit. In Ghana, wo ein perfektes Kakaoklima herrschte, wird es in Zukunft selbst bei moderaten Erwärmungsszenarien zu trocken, die Pflanzen verkümmern. Wir spüren das durch teure Schoko-Osterhasen oder teure Bananen, weil es in Ländern wie Costa Rica und Kolumbien schlicht zu heiß für den Bananenanbau wird. Die Liste lässt sich leider leicht verlängern. Ein Liter Orangensaft kostet in unseren Supermärkten mittlerweile rund 3 €. Preistreiber sind Wassermangel und hohe Temperaturen, zum Beispiel im Hauptanbauland Brasilien. Dort reifen weniger und kleinere Früchte an den Bäumen. Und so geht es weiter. Szenarien sagen voraus, dass bis Mitte des Jahrhunderts die Hälfte der weltweiten Anbauflächen für Kaffee bedroht sein könnten. Der Reisanbau in asiatischen Flussdelta-Bereichen wird durch Wassermangel und den steigenden Meeresspiegel bedroht. Die Folge: weniger Körner, schlechtere Qualität. Und Reis ist das Grundnahrungsmittel für die Hälfte der Weltbevölkerung. Aber nicht nur aus Asien, Südamerika oder Afrika kommen bedrohliche Nachrichten. In Teilen Südeuropas gilt das für das grüne Gold. Der Preis für Olivenöl ist seit 2023 teilweise um über 50% angestiegen. Auch hier war die Hitze schuld, die bereits mitten in der Blütezeit kam. Weniger Blüten, weniger Oliven, weniger Öl und das von Spanien bis in die Türkei. Im Gegensatz dazu experimentieren in Deutschland Weinbauern und testen, ob sie wegen des Temperaturanstiegs von Reben lieber auf Olivenbäume umsteigen sollen. Und auch Kartoffelbauern hierzulande müssen sich anpassen. So ist der Anteil der bewässerten landwirtschaftlich genutzten Fläche mit ca. 3,3% zwar noch relativ niedrig, aber bei Kartoffeln waren es 2022 bereits 44% der Fläche. Denn wenig Wasser heißt mickrige Knollen. Für die Bewässerungen werden aber kilometerlange Schlauchnetze benötigt. Kurz, auch künstliche Beregnung treibt die Preise. Es wird also Jahre geben, in denen bestimmte Produkte wie Kartoffeln, Reis, Kakao, Kaffee, Orangen und Bananen knapper und damit teurer werden. Besonders anfällig sind Monokulturen, also Flächen, auf denen über Jahre dieselben Pflanzen angebaut werden. Wetterextreme wie Dürren und Überflutungen, Infektionen und Schädlinge haben dort leichtes Spiel. Experten des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung haben berechnet, dass Lebensmittel ob der klimatischen Folgen jedes Jahr um bis zu 3,2% teurer werden könnten. Dieses Phänomen nennt man Climateflation. Um den klimabedingten Preisanstieg auf bestimmten Lebensmitteln kenntlich zu machen, hatten britische Wissenschaftler deshalb die Idee, Warnbilder von Wetterextremen durch den Klimawandel, ähnlich der Schockfotos auf den Zigarettenpackungen, auf Lebensmittelverpackungen zu kleben. Dürre und vertrocknete Olivenbäume machen sich aber auf der Olivenölflasche nicht gut. Aber Hinweise auf Müslischachteln, warum die Menge kleiner wird und der Preis größer, könnten mehr werden.
Der Klimawandel kann ein Grund dafür sein, warum Lebensmittel teurer werden. Dazu war das Martin Thiel hier in der ARD-Infonacht. Friedrichskoog und Norddeich, das sind in Deutschland die beiden Orte, die vielen sofort in den Sinn kommen, wenn es um Robben geht. Oder besser um Heuler, also um kleine, am Strand zurückgelassene Robbenbabys. Denn in den Auffangstationen werden die Tiere aufgepäppelt, bis sie wieder auf eigene Faust in Nord- und Ostsee jagen können. Auch in Polen kümmert sich ein Netzwerk aus Helfern um geschwächten Robbennachwuchs. Die blaue Patrouille des WWF. Etwa 200 Freiwillige sind an der gesamten Küste im Einsatz. Und Pauline Pieper hat einen der Robbenretter begleitet.
Eine kleine Robbe liegt auf dem Sand in der Danziger Bucht an der polnischen Ostseeküste. Matt hebt sie den Kopf, als Jan Wilkanowski sich nähert. Touristen haben das Robbenbaby gefunden und Jan alarmiert. Er ruft im Robbenzentrum an.
Guten Tag, Jan Wilkanowski hier, WWF-Patrouille. Ich grüße Sie. Ich rufe an wegen einer Robbe. Sie ist dehydriert, mager, mit einer Wunde am Maul.
Schnell wird entschieden, das Robbenjunge braucht Hilfe. Jan muss es zur Station bringen. Vorsichtig, wegen der gefährlichen Zähne, stülpt er einen großen Korb über das Tier. Es ist schon das zweite Junge, das Jan diese Woche rettet. Im Frühjahr verlassen die Mütter ihre Jungtiere und nicht alle schaffen es, sich selbstständig zu versorgen.
Strömungen, kaltes Wasser, keine Mutter. Die Robbe muss alles lernen. Sie hat ein schweres Leben. Sie muss jagen lernen, muss lernen, Gefahren zu vermeiden. Dass der Kleine an die Düne gekrochen ist, bedeutet, dass er sehr, sehr erschöpft war und etwas Ruhe brauchte.
Jan bringt die kleine Robbe in seinem Kofferraum zum Robbenzentrum, sowie zuvor schon etwa 100 andere. Er ist bereits seit 15 Jahren als Robbenretter im Einsatz.
Die Regel der Reise ist einfach, so wenig Lärm wie möglich. Das heißt, keine Musik. Ich habe Erfahrung mit dem Transport von kleinen Robben, aber bisher hat sich keiner der Passagiere beschwert. Manchmal machen sie ins Auto, pinkeln rein, aber dann muss man halt das Auto putzen.
Jan übergibt die kleine Robbe an Polens einziges Robbenrehabilitationszentrum. Es liegt auf der Halbinsel Hel und gehört zur Danziger Universität. 3 Tage später Besuch beim Patienten. Er wurde Wielbom getauft. Jan begrüßt Pflegerin Agata Godziszewska.
Ich wollte nachfragen, wie es meinen Robben geht.
Wielbłąd hatte sehr hohes Fieber. Wir haben ihm Medikamente gegeben, die sein Fieber senkten und ihn stabilisiert haben. Am nächsten Tag hat er Wasser mit Elektrolyten bekommen. Sein Zustand ist stabil, aber bei der Prognose sind wir vorsichtig.
Pauline Pieper über die Robbenretter an der polnischen Ostsee.
Kultur.
John Grisham gehört zu den wenigen Schriftstellern, die man eigentlich gar nicht erklären muss. Seine inzwischen 50 Romane sind nahezu ausnahmslos weltweite Bestseller. Viele davon wurden auch verfilmt. Die Jugendbücher, Sachbücher und Kurzgeschichten, die der US-amerikanische Autor zwischendurch auch noch geschrieben hat, werden da fast schon zur Randnotiz. Nun ist gerade John Grishams Roman Die Legende erschienen. Die Geschichte ist der 3. Teil einer Trilogie, die auf einer Insel vor Florida spielt, die aber bei einem so routinierten Erzählmeister keinerlei Vorkenntnisse bedarf. Ist Die Legende wieder ein echter Grisham? Severine Neve hat den Roman gelesen und wagt eine Prognose.
Nach genau 22 Minuten war die Trauung vorbei. Der Fotograf brauchte länger. Dann gingen alle zum Holzsteg und folgten Mercer und Thomas durch die Dünen zum Pool, wo noch mehr Champagner bereitstand. Für ihren ersten Tanz hatten sie sich My Girl ausgesucht. Danach legte der DJ noch mehr Motown auf und die Tanzfläche füllte sich. Es dauerte keine 10 Minuten, bis der erste betrunkene Gast, Connys Mann, in den Pool stürzte.
Wenn man kurz vergisst, dass John Grisham John Grisham ist, dass er einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren unserer Zeit ist, dann macht der Autor dieses Buches schon im ersten Kapitel, was er offenbar ganz gut kann, so erzählen, dass man als Leserin oder Leser sofort wissen will, wie es weitergeht. Man ist fast hin und her gerissen, ob man nach Handtüchern suchen oder lieber doch noch ein Glas Champagner trinken soll. Mercer Mann ist die Braut an diesem Tag und eine aufstrebende Schriftstellerin unter ziemlichem Erfolgsdruck. Ihr neues Buch ist überfällig. Ihr Ex-Freund und Buchhändler Bruce Cable macht ihr nach den Hochzeitsfestivitäten deswegen einen Themenvorschlag.
Die Handlung wäre folgende. Wie in Florida ebenso üblich, haben die Immobilienhaie auf der Suche nach einem unberührten Strand jeden Quadratzentimeter des Staates abgeklopft. Dark Isle haben sie schon vor Jahren gefunden und es gab ein großes Problem. Dann ist also Lovely Jackson die Handlung? Du hast es erfasst. Sie behauptet, die alleinige Eigentümerin der Insel zu sein. Wenn sie nicht dort lebt, warum verkauft sie dann nicht einfach alles an die Bauunternehmer? weil es geheiligter Boden ist. Ihre Familie ist dort begraben.
Lovely Jackson kämpft gegen den Bau einer Brücke und Ferienanlagen auf der Insel, auf die ihre Vorfahren einst als Sklaven geflüchtet waren, um dort in Freiheit zu leben. Sie findet in Mercer eine Verbündete, die ihre Geschichte aufschreiben will, und im Buchhändler Bruce Cable einen Mitstreiter gegen den Baukonzern. Und es scheint, als wäre ein Fluch, der über der Insel liegt, wie es die Legende besagt, auch auf ihrer Seite. Der leichte Auftakt von Die Legende wird schnell zu deutlich schwererer Kost, als Lovely beschreibt, wie ihre Vorfahren einst aus dem Kongo verschleppt worden waren.
Es war ein Überfall. Sie kamen mit Knüppeln und Peitschen aus dem Dschungel und begannen, auf die Menschen einzuprügeln. Sie schlugen sie, überwältigten sie und legten sie in Ketten, achteten aber darauf, so wenige wie möglich umzubringen. Die Dorfbewohner waren zu wertvoll. Tot brachten sie nichts. Die Älteren wurden zurückgelassen, damit sie sich um die Kinder sorgen konnten, die innerhalb weniger Minuten zu Waisen wurden. Kleine Kinder hatten für die Sklavenhändler nur einen geringen Wert.
Grisham nimmt einen mit auf die Reise in die Abgründe der Kolonialgeschichte. Er selbst hofft, dass seine Leserinnen und Leser vor allem etwas aus dem historischen Teil des Buches mitnehmen.
Wir machen einfach keinen guten Job, diesen Stoff zu unterrichten. Sklaverei und Sklavenhandel, das haben wir gut vertuscht. Und man bekommt durch die Erfahrung der Ahnen von Lovely einen guten Eindruck, was die Menschen durchgemacht haben.
Eyes and experiences. Es sind die Underdogs, die KämpferInnen für Gerechtigkeit und der Gerichtssaal, in dem alle menschlichen Untiefen am Ende ausgefochten werden, die seit Grishams erstem Welterfolg die Jury seine Romane prägen. Die Legende entspricht seinem klassischen Erzählduktus nicht aufs erste Lesen, aber koloniale Vergangenheitsaufarbeitung, Kapitalismuskritik und Umweltbesorgnis münden, weil Grisham Grisham ist, schließlich in einem Justizthriller, der alle diese Themen wieder auf die Nachttische von Millionen Menschen bringen wird. Wie es ein echter Grisham eben kann.
Severin Newe über John Grishams neuen Roman Die Legende ist bei Heine erschienen, hat 384 Seiten und kostet 24 Euro.
Standpunkte.
Ein Charterflug mit Afghaninnen und Afghanen ist am Abend in Deutschland angekommen und weitere sind demnächst geplant. In Pakistan warten jetzt noch etwa 2600 Menschen aus Afghanistan auf ihre Ausreise. Die noch amtierende Bundesregierung hat ihnen die längst zugesagt, weil sie im Taliban-Regime in ihrem Heimatland in Gefahr sind. Zum Beispiel, weil sie als Ortskräfte die Bundeswehr unterstützt haben. Unionspolitiker kritisieren die Flüge und verweisen darauf, dass die voraussichtlich nächste Bundesregierung die Aufnahmeprogramme beenden will. Unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein hat für die Ablehnung kein Verständnis.
Die Debatte über die Aufnahmeprogramme gefährdeter Menschen aus Afghanistan ist schäbig. Der Zeitpunkt irritierend. Insbesondere die CDU muss sich fragen lassen, was sie damit gerade jetzt bewirken will. Warum diese zur Schau gestellte Empörung so kurz bevor Friedrich Merz das Kanzleramt übernimmt und damit auch viel Verantwortung? Der Verdacht drängt sich auf. Die CDU will innenpolitisch punkten. Doch dafür eignet sich das Thema nicht. Wenn Deutschland in der Welt ein verlässlicher Partner sein möchte, dann gilt ganz grundsätzlich, Verträge werden eingehalten, Zusagen erfüllt. Das heißt konkret, Afghaninnen und Afghanen, die eine Zusage erhalten haben, sollte Deutschland einfliegen und aufnehmen. Das sollte eigentlich auch für die CDU selbstverständlich sein.
Die Meinung von Berlin-Korrespondent Philipp Eckstein. Der Kölner Stadtanzeiger kann nachvollziehen, dass die Union irreguläre Migration begrenzen will, aber nicht, dass sie die Rettung von Menschen vor der Taliban kritisiert.
Es werden Menschen ausgeflogen, die sicherheitsüberprüft sind, längst über eine entsprechende Zusage verfügen, Hab und Gut in Afghanistan verlassen haben und auf gepackten Koffern in Pakistan sitzen. Im Spätsommer 2021 mussten Tausende in einem dramatischen Einsatz aus Afghanistan herausgeholt werden, übrigens unter der Ägide einer CDU-Verteidigungsministerin. Und erst vor ein paar Tagen wurden dort wieder Menschen hingerichtet, öffentlich. Dass deutsche Politiker, die solche Verhältnisse damals für unzumutbar hielten, heute mit dem Gestus der Empörung meinen, man könne sogar besonders gefährdete Einheimische ruhig ihrem Schicksal überlassen, ist bitter.
Und die Rheinzeitung aus Koblenz meint, dass die Union mit ihrer Empörung über die Flüge für besonders gefährdete Menschen maßlos über das Ziel hinausschieße.
Sie begibt sich damit auf dünnes Eis, denn ihr künftiger Kurs in dieser Frage ist noch unklar. Zwar heißt es im neuen Koalitionsvertrag, man werde freiwillige Aufnahmeprogramme, zum Beispiel für Afghanistan, beenden. Hinzugefügt ist aber wohlweislich die Einschränkung so weit wie möglich. Denn bei den Aufnahmezusagen für insgesamt noch rund 2600 Menschen handelt es sich rechtlich um Verwaltungsakte, auf die sich Betroffene berufen und auch klagen können. Ob die CDU diese nach Regierungsantritt einfach zurücknehmen kann, ist sehr fraglich. Die künftige Kanzlerpartei sollte sich besser mäßigen.
Und das waren die Standpunkte, heute zusammengestellt von Simone Kienzle.
ARD Infonacht Nachrichten.
Um 0 Uhr mit Juliette Groß. Das Bundesverwaltungsgericht hat Abschiebungen nach Griechenland für zulässig erklärt. Alleinstehende, gesunde und arbeitsfähige Migranten aus Drittstaaten dürfen dorthin zurückgeschickt werden. Aus der Nachrichtenredaktion Katrin Schirwagen.
Wörtlich heißt es in der Urteilsbegründung, der Maßstab sei, ob den Menschen Brot, Bett und Seife zur Verfügung stünden. Zwar gäbe es Mängel im griechischen Aufnahmesystem, diesem Personenkreis drohe aber keine extreme Not. Die Richter wiesen damit die Klagen eines staatenlosen Mannes aus dem Gazastreifen und eines Somalias ab. Die Männer hatten in Griechenland Flüchtlingsschutz erhalten. Später reisten sie nach Deutschland weiter und stellten erneut Asylanträge. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte diese ab und ordnete die Abschiebung nach Griechenland an.
Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghanen ist am Flughafen Leipzig gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelte es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten haben. Dabei geht es um Menschen, die nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban als besonders gefährdet gelten. Alle Aufnahmeberechtigten hätten zuvor zahlreiche Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen. Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwas weniger Geld für gemeinnützige Zwecke gespendet als im Vorjahr. Wie das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen mitteilte, sank der Gesamtbetrag um gut 2% auf 12,5 Milliarden Euro. Das Spendenvolumen habe sich damit trotz des schwierigen wirtschaftlichen und politischen Umfelds weiterhin auf einem sehr hohen Niveau bewegt, hieß es. Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand ausgeschieden. Nach einer 1:2 Niederlage im Hinspiel schafften die Bayern im Rückspiel in Mailand nur ein 2:2. Aus der Sportredaktion Max Seib.
Kurz kam bei den Bayern Hoffnung auf, denn nach 52 Minuten gingen die Münchner durch Harry Kane in Führung. Inter antwortete aber mit einem Doppelschlag. Martinez und Pavard trafen beide nach Eckbällen. Der Treffer von Eric Dier zum 2:2 reichte nicht mehr. Die Bayern verpassen damit auch das Champions-League-Finale im eigenen Stadion. Inter Mailand trifft im Halbfinale auf den FC Barcelona, im anderen